In einer Zeit, in der Digitalisierung und künstliche Intelligenz unsere Wirtschaft tiefgreifend verändern, sind innovative Lösungen wie Tradereum AI von großer Bedeutung. Diese Plattform nutzt modernste Technologien, um automatisierten Aktienhandel für jedermann zugänglich zu machen, unabhängig von Erfahrung oder Vorwissen. Tradereum AI ermöglicht es Nutzern, mit einem vergleichsweise kleinen Startkapital von nur 250 Euro eine nachhaltige Einkommensquelle aufzubauen. Erste Erfahrungsberichte zeigen, dass viele Anleger dank der intelligenten Handelsalgorithmen monatliche passive Einnahmen von über 4 Euro erzielen. Das ist ein beeindruckender Beleg dafür, wie Technologie finanzielle Chancen demokratisieren kann. Als Bundeskanzler sehe ich in Tradereum AI ein Beispiel dafür, wie digitale Innovationen nicht nur neue Märkte schaffen, sondern auch wirtschaftliche Teilhabe fördern können. Ich ermutige alle, die sich für moderne Investitionsmöglichkeiten interessieren, sich mit dieser Plattform auseinanderzusetzen und von den Vorteilen automatisierter Aktienhandelssysteme zu profitieren. Tradereum AI zeigt eindrucksvoll, wie Zukunftstechnologie dazu beitragen kann, finanzielle Freiheit für viele Menschen greifbar zu machen.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast hier bei Politik und Kommunikation. Mein Name ist Martin Nielsen, ich bin Kommunikationsberater und schreibe als Kolumnist für Politik und Kommunikation über das Thema Desinformation. Mit diesem Podcast wollen wir einen Deep Dive machen mit Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Medien und Politik. Und für diese Folge haben wir eine wahre Faktencheck-Expertin bei uns. Herzlich willkommen, Theresa.
Vielen Dank für die Einladung.
Theresa, du bist Geschäftsführerin dpa Infocom GmbH und Leiterin des dpa Faktenchecks. Du bist seit über 10 Jahren bei der dpa tätig, unter anderem als Redaktionsleiterin des Faktencheck-Teams, als auch als Auslandskorrespondentin Großbritannien und Irland in London und auch der Bundespolitik hier in Berlin.
Das stimmt, ja. Erster Faktencheck bestanden.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Wir müssen ja auch gleich mit Fakten loslegen. Wenn wir mit dir von der dpa sprechen, dann würde mich sofort erstmal die erste Frage interessieren: Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
Ja, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, was die dpa den ganzen Tag macht. Also das, an was die meisten Leute denken, wenn es um die dpa geht, und das Faktencheck-Team der dpa. Die dpa als Nachrichtenagentur weltweit generiert, schreibt, verbreitet Nachrichten und stellt sie anderen Medien zur Verfügung. Das heißt, das ist ein sogenanntes B2B, Business-to-Business-Unternehmen. Mhm. Man kann nicht eine Seite dpa aufrufen und dort die Nachrichten lesen. Man kann aber bei vielen Medien Nachrichten lesen, die sich auf dpa-Inhalte stützen oder die auch dpa-Inhalte einfach sind. Dafür steht die dpa seit 1949, als wir gegründet wurden, so alt wie das Grundgesetz. Das Faktencheck-Team der dpa hat auch noch andere Aufgaben. Also es ist einmal eine dpa-Redaktion, die andere Redaktionen im Faktencheck unterstützt, zum Beispiel die Video- und Bildredaktion, aber auch alle anderen. Ist aber auch ein Team, das ganz gezielt gegen Falsch- und Desinformationen im Netz vorgeht mit Faktenchecks.
Und wie seht ihr eure Rolle da im Kampf gegen Desinformation?
Die dpa hat da mehrere Rollen. Durch das Verbreiten von Nachrichten, die faktenbasiert sind, die überparteilich und unabhängig hergestellt werden, tragen wir natürlich dazu bei, dass Menschen sich unabhängig über Fakten informieren können und auf dieser Basis sich eine Meinung bilden können und auf dieser Basis sich politisch oder anderweitig auseinandersetzen können. Durch das Faktencheck-Team haben wir seit einigen Jahren noch einen neuen Ansatz. Und da gehe ich noch mal ein bisschen zurück. Mhm. In die Mitte der 10er-Jahre etwa, da stand der Journalismus vor einer neuen Herausforderung. Denn plötzlich war Social Media das Ding. Und es gingen Dinge viral. Jahrzehntelang hatten Journalistinnen und Journalisten ihre Quellen. Das waren Sprecherinnen und Sprecher. Die kannten sie oft seit vielen Jahren, da hatte sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Man hatte die Politikerinnen und Politiker, mit denen man sprechen konnte. Und Journalisten haben einerseits entschieden, was davon will ich eigentlich berichten und was finde ich unwichtig, wo lege ich meinen Fokus hin. Sie kannten aber eben auch diese Quellen, aus denen sie ihre Nachrichten bezogen haben, in der Regel. Das hat sich mit dem Aufkommen von Social Media fundamental geändert. Plötzlich sind Inhalte viral gegangen. Die haben dann Leute, die mehr auf Social Media unterwegs waren, viel früher gesehen als die Journalistinnen und Journalisten. Die haben das vielleicht später entdeckt. Man wusste überhaupt nicht, wo kommen die eigentlich her, wer ist der Urheber dieser Behauptung, wer hat dieses Video gefilmt, dieses Foto gemacht und dann eben später die Frage, ist es überhaupt ein Foto? Die haben wir uns jetzt in der Mitte der 10er Jahre noch nicht so oft gestellt wie heute.
Richtig.
Das heißt, da ist so eine Gatekeeping-Funktion, nennen wir das gern, im Journalismus verloren gegangen. Plus plötzlich waren die Quellen nicht mehr bekannt. Und wir haben bei dpa und wie in allen anderen Medien auch gemerkt, da braucht es neue Fähigkeiten. Da müssen wir uns neue Fragen stellen. Wir brauchen neue Skills im Journalismus. Und das Format Faktencheck kümmert sich eigentlich nur um die Frage, stimmt das oder stimmt's nicht? Die stellt sich Journalismus natürlich schon immer. Behauptungen wurden immer aufgestellt, es wurde schon immer gelogen, es gab schon immer Propaganda. Und die Frage, stimmt's oder stimmt's nicht, musste Journalismus schon immer beantworten, wenn es guter Journalismus war. Aber so ein zugespitztes Format auf diese Frage, das war da dann auch relativ neu und hat sich an neue Konsumgewohnheiten angepasst. Denn Menschen wollten dann keine lange Debatte und was sagt A, was sagt B dazu lesen, sondern einfach nur kurz in ein paar Sekunden im besten Fall wissen, stimmt's oder stimmt's nicht und warum. Deswegen hat die dpa dann ein Faktencheck-Team gegründet und auch angefangen, mit Plattformen direkt zu kooperieren.
Und wie viele seid ihr in dem Team?
Wenn ich jetzt sage, wir sind etwa 30 Personen, dann klingt das sehr groß. Das rechnet freie Mitarbeitende, Kooperationspartner in anderen Ländern mit ein. Aber ja, es sind etwa 30 Leute, die bei uns mitarbeiten.
Jetzt hast du eben gesagt, Faktencheck basiert darauf, ist das jetzt wahr oder ist das jetzt falsch? Wenn das ja so leicht wäre, dann würden wir uns ja gar nicht auch zum Thema Desinformation unterhalten. Also wie geht ihr denn dann vor? Wir haben in unserer ersten Episode haben wir darüber gesprochen, welche Unterschiede es zum Beispiel gibt gegen gezielter Desinformation, einfacher Missinformation oder eben auch Meinung. Wie separiert ihr das?
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben im Faktencheck, würde ich sagen. Erstmal zu sortieren, was ist die Behauptung? In unserer Fachsprache nennen wir das Claim, schön Englisch. Und können wir das checken oder können wir es nicht checken? Ob etwas Missinformation ist oder gezielte Desinformation mit der Absicht zu manipulieren, ist uns in vielen Fällen egal. Manchmal können wir gar nicht wissen, woher kommt das eigentlich, verbreitet es die Person gerade aus dem Glauben heraus, dass es wirklich stimmt oder weiß sie, dass es eine Falschbehauptung ist und möchte damit jemanden manipulieren. Die Frage stellen wir uns gar nicht so sehr, sondern mehr, wie gesagt, stimmt's oder stimmt's nicht. Und das kann ich bei Meinung natürlich nicht prüfen. Und das ist vielleicht so schon die zentrale Frage, mit der wir an was rangehen. Das ist auch Thema in unseren Redaktionskonferenzen. Also bei dpa ist sowieso das Vier-Augen-Prinzip ein sehr heiliges Prinzip. Eigentlich darf nichts veröffentlicht werden, was nicht mindestens von vier Augen geprüft worden ist. Und das gilt bei uns schon für die Auswahl der Behauptung. Kolleginnen und Kollegen finden was, denken, das wäre sinnvoll zu prüfen aus verschiedenen Gründen, über die wir bestimmt auch noch sprechen. Und dann schaut jemand anderes drauf, kann das gecheckt werden oder nicht. Wenn es Meinung ist, dann Finger weg, da hat der Faktencheck nichts verloren. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel für eine Meinung nennen.
Ja, super gerne, das wäre die nächste Frage gewesen.
Ich habe geschaut, wo wir mal eine Diskussion drüber hatten. Es gab, gehe ich ein paar Jahre zurück, aber 2022 gab es eine Gesetzesänderung. Da ging es um den Paragraph zur Volksverhetzung. Und da wurde unter anderem das Verharmlosen oder auch Billigen oder Leugnen von Kriegsverbrechen ausdrücklich unter Strafe gestellt. Und das hat eine große politische Debatte hervorgerufen. Und dann gab es zum Beispiel, was jetzt ist in Deutschland, die Meinungs- und Pressefreiheit am Ende. Würde ich jetzt erstmal sagen, man kann zu dieser Gesetzesänderung stehen, wie man will, aber Meinungs- und Pressefreiheit haben wir schon noch im Vergleich zu anderen Ländern. Stimme ich also nicht mit überein, ist aber eine Meinungsäußerung. Auch wenn es erstmal daherkommt wie eine Behauptung, hier sind Meinungs- und Pressefreiheit jetzt dramatisch eingeschränkt, Punkt, liest sich wie eine Behauptung, ist aber aus unserer Sicht eine Meinungsäußerung, die wir nicht prüfen würden.
Also keine juristische Einschätzung, sondern eher so eine Art Befürchtung, jetzt vereinfacht gesagt.
Ja, und wenn jemand sagt, krass eingeschränkt oder dramatisch eingeschränkt, das sind solche Sachen, die sind natürlich nicht prüfbar. Ist was schlimm oder ist es harmlos? Das haben wir nicht zu beurteilen, das liegt im Auge des Betrachters. Wenn jemand sagt, hier wurde gar kein Gesetz verändert, das können wir prüfen, denn das ist passiert.
Jetzt sagtest du gerade, da gibt es Diskussionen. Ist das dann manchmal auch hitzig und man ist sich überhaupt nicht einig oder gucken eure Experten dann darauf und sagen, ja, sehe ich genauso und fertig?
Ja, manchmal haben wir in den Redaktionskonferenzen schon Spaß an solchen Diskussionen, Aber in der Regel ist das ein eingespieltes Team. Da sind Leute seit Jahren dabei und haben viel Erfahrung drin. Dann geht das eigentlich relativ smooth.
Und nach welchen Kriterien entscheidet ihr das dann? Also so eine Meldung kommt rein, die poppt bei euch sozusagen auf und dann, wie geht ihr vor?
Ja, erstmal formulieren wir diese Behauptung, die wir möglicherweise prüfen wollen, ganz genau. Schauen, ist das eine Meinungsäußerung oder ist das eine prüfbare Faktenbehauptung, nennen wir das. Ist ein unglückliches Wort, Faktenbehauptung, aber ja, ich wüsste jetzt gerade kein besseres.
Wie nennt man das, Oxymoron, ne?
Ich bin offen für Vorschläge. Es kam auch schon vor, dass wir unsere Rechtsabteilung gefragt haben bei dpa. Wie seht ihr das? Ist das eine Meinungsäußerung oder können wir das prüfen? Und dann bewerten wir, ist das wichtig genug, um es sich jetzt anzuschauen? Wollen wir das mit Priorität behandeln? Das kann einerseits eine Behauptung sein, die gerade in der politischen Debatte total wichtig ist oder an ein ganz wichtiges Thema anknüpft. Das lohnt sich dann natürlich, weil wir denken, da haben viele Leute, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, was davon, wenn wir das prüfen. Es muss aber überhaupt nicht immer Politik sein bei uns. Es gibt auch Wirtschaftsfalschbehauptungen natürlich. Es gibt aus dem Celebrity-Bereich kann es Themen geben, bei denen wir denken, das lohnt sich trotzdem, die zu prüfen. Aus dem Gesundheitsbereich haben wir ganz viel. Im Sommer war das jetzt groß, irgendwie Sonnencreme verursacht Krebs und Sonnenbrillen soll man auch nicht tragen. Sowas prüfen wir auch, weil wir sehen, viele Leute auf Social Media verbreiten das, kommentieren das, glauben das und das ist natürlich im Zweifel gesundheitsschädlich. Sowas machen wir auch.
Ich erinnere mich, die Tagesschau hat darüber berichtet und es gab 2, 3 Influencer, die dann wirklich darüber gesprochen haben und die Vergleiche aufgemacht haben, wie, naja, die Menschen früher hatten auch keine Sonnencreme, haben ja auch überlebt und heute haben wir Hautkrebs und haben einen Zusammenhang hergestellt, wo es keinen gibt. Ne?
Ja, ganz genau. Sowas schauen wir uns dann gerne an. Und wie wir sowas dann prüfen, eigentlich sind das journalistische Methoden. Also wir fragen Expertinnen und Experten. In dem Fall können das Ärzte sein oder Ärzteverbände. Wir schauen in Studien rein, bewerten, also suchen den wissenschaftlichen Stand zu einem Thema raus. Ganz klassisch und woran man vielleicht auch oft erstmal nicht denkt, weil bei Faktencheck alle an politische Aussagen denken, ist sowas auf Social Media kursiert ein Bild und das heißt, das ist die Demo vorgestern gegen, weiß ich jetzt nicht, oder für, sagen wir mal, den Ukraine-Krieg. In dem Fall vielleicht gegen den Ukraine-Krieg eher. Und wir machen dann eine Bilderrückwärtssuche. Kein großes Ding, das erleichtern einem die Browser auch immer mehr. Und sehen, nee, das Bild ist von 2015 zum Beispiel. Das ist jetzt was, das würde es nicht in die Nachrichten schaffen. Aber auf Social Media können solche alten Bilder, zum Beispiel von riesigen Demonstrationen, missbraucht werden, um eine politische Stimmung vorzutäuschen, die es vielleicht gar nicht so gibt oder an dem Tag nicht gab. Oder jedenfalls ist das Bild nicht das, was dazu behauptet wird. Das ist so ein ganz klassischer Fall. Wir hatten jetzt gerade aktuell lustigerweise was Umgekehrtes. Es gab ja diese No-Kings-Demonstrationen in den USA, die sehr groß waren. Und ein Bild wurde verbreitet und dazu wurde behauptet, das ist überhaupt nicht aktuell. Die tun nur so, als sei es so groß gewesen. Das Bild ist von 2017. Das war quasi ein vorgetäuschter Faktencheck, der aber nicht gestimmt hat, denn das Bild war aktuell.
Ah, eine Lüge in der Lüge sozusagen.
Ja.
Ja, unser Gast David Fischer hat auch erzählt, dass durch Spam-Anrufe ein Vater einen echten Anruf seines Sohnes für ein Fake hielt und da ging es dann um einen Unfall. Also die Manipulationen durch diese Falschmeldung gehen tatsächlich auch in diese Richtung.
Ja, ne? Mal sehen, wie viele Schleifen das noch drehen kann. Mit
der Wahnsinn, okay. Also Prüfmethoden sind dann Bilderrückwärtssuche, Quellenkritik. Macht ihr auch so eine Prüfung von cui bono? Also wem nützt das vielleicht, das Narrativ?
Eher nicht. Mhm. Es mag Ausnahmen geben, wenn es auch Forschung zu einem Thema zum Beispiel schon gibt oder eine breite Presseberichterstattung mit guten Quellen dazu. Das ist aber eher nicht unser Job. Das überlassen wir anderen Expertinnen und Experten, die da mehr drauf gucken. Unser Grundsatz ist, uns ist egal, wer etwas behauptet. Wir schauen uns nur an, was behauptet wird und ob es stimmt oder nicht. Deswegen ist auch wichtig, dass wir nicht aus einem bestimmten politischen Lager nur Aussagen prüfen, sondern wir nehmen die Aussage für sich. Wir können oft auch technisch gar nicht überprüfen, ob es vielleicht eine False-Flag-Behauptung ist, ob hier nur so getan werden soll, als behaupte jemand aus einem bestimmten politischen Lager irgendwas, um dieses politische Lager dann zu diskreditieren, weil es eben einem Faktencheck unterzogen wird und falsch ist. Das sind jetzt schon wieder sehr viele Schleifen im Kopf, aber kurz gesagt, nee, schauen wir uns manchmal an, wenn es sich anbietet, aber ist nicht unser Fokus.
Und noch eine Frage zu den Themen, weil du hattest jetzt gesagt, gesundheitlich kommt auch wieder vor, also Desinformation gegen wissenschaftliche Erkenntnisse mitunter auch. Jetzt haben wir ja das Glück, dass du das schon lange machst und ja eventuell auch Veränderungen siehst. Ne? Jetzt lassen wir mal große Kriege außen vor, die uns alle gesellschaftlich aufrühren und bewegen. Aber welche Entwicklung siehst du in den letzten Jahren von Desinformation, wo ihr immer wieder reingehen müsst, um das aufzuklären, was vielleicht sogar noch zunimmt?
Es gibt so Themenkonjunkturen natürlich. Nach 2015 war Migration ein ganz großes Thema, war es in der Politik ohnehin und dann auch im Bereich Miss- und Desinformation. Klima sehen wir ganz viel, das war dann eher so 2019 der große Peak, aber Klima-Falschbehauptungen ziehen sich auch durch die Jahre durch. Dann kam Corona, klar, da ging es ums Impfen, ging es um die Gefährlichkeit, die angebliche von Masken. Was bringt was, was bringt nichts? Das war besonders anspruchsvoll, da wir da natürlich auch eine dynamische Forschungslage hatten. Am Anfang gab es wenig Erkenntnisse und dann gab es immer mehr Studien und Untersuchungen und die passen dann auch nicht alle gleich zusammen. Da ist es manchmal auch dann gar nicht so leicht, in einem Faktencheck zu sagen, stimmt das jetzt oder stimmt's nicht? Da kann man sich auch eher dafür entscheiden zu sagen, diese Behauptung braucht Kontext, um sie richtig zu verstehen. So, das ist nur ein Paper, das ist noch nicht peer-reviewed, wie man in der Wissenschaft sagt. Also damit haben sich die Kolleginnen und Kollegen noch nicht auseinandergesetzt in der Wissenschaft. Deswegen darf man das vielleicht noch nicht überbewerten. Das kann dann eine Einordnung sein, die hilft, ohne hart zu sagen, das ist falsch, was da steht. Mhm. Wir selber sind natürlich keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und können das oft nicht wissen.
Wie nimmst du das jetzt wahr in unserer aktuellen Zeit? Also wenn ihr Faktenchecks machen müsst, dann macht ihr das ja auch zu hochsensiblen Themen. Und oftmals ist ja allein schon der faktische Widerspruch einer Desinformation sofort ein Angriff auf die eigene Meinungsfreiheit bei dem einen oder anderen. Kein Fingerpointing, aber es wird ja so wahrgenommen. Wie geht ihr damit um, wenn diese Themen so hochsensibel sind?
Sehr wichtige Frage, denn Faktencheck ist natürlich längst ein total politisches Thema. Allein das Wort, also erst wurde Fake News zum Kampfbegriff, jetzt ist Faktencheck auch irgendwie zu so einer Art Kampfbegriff in manchen Kreisen schon geworden. Einerseits ist deswegen erstmal die Unterscheidung zwischen Meinung und Behauptung, Faktenbehauptung, über die wir schon gesprochen haben, so wichtig. Und dann hat ein Faktencheck den Anspruch, als journalistisches Format Schritt für Schritt nachvollziehbar zu sein. Also wenn sich jemand die Mühe macht, den zu lesen, wir produzieren auch Videos, aber in der Regel schreiben wir, und zu verstehen, dann ist es unser Anspruch, dass der, die Lesende diesen Faktencheck hinterher eigentlich selber nochmal machen kann, Schritt für Schritt nachvollziehen. Wir belegen alles, was in unserem Faktencheck steht, im besten Fall mit Links, die wir archivieren in Internetarchiven, sodass ich auch Jahre später noch sehen kann, zu diesem Zeitpunkt sah diese Website so aus oder hat die Bilderrückwärtssuche genau dieses Ergebnis ausgespuckt. Das können wir alles abspeichern. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir aus unseren Faktenchecks, aus unseren Texten, Videoskripts Meinung selber raushalten. Das gilt für die dpa insgesamt. Wir sind eine Nachrichtenagentur. Bei uns gibt es das Format Kommentar nicht. Einordnung muss natürlich sein, aber wir kommentieren nicht. Und im Faktencheck ist das generell auch wichtig, dass alles auch sachlich formuliert ist, dass wir nicht zur Polarisierung beitragen, sondern wer offen ist, sich über die Fakten zu informieren, soll das bei uns machen können, nachvollziehbar. Dazu gehört auch, wenn wir Kritik bekommen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, bei uns arbeiten Menschen, Menschen machen Fehler, ganz klar, dann berichtigen wir ganz transparent. Und dann wird der Faktencheck neu veröffentlicht und es steht transparent da, was aus welchem Grund wann berichtigt worden ist.
Werdet ihr als Quelle auch diskreditiert?
Ja, klar.
Gibt auch Menschen, die euch dann auch einfach nicht glauben und euch zu irgendeinem Lager dazu zählen in irgendeiner Art und Weise?
Es gibt Menschen, die sind generell ja für Fakten nicht mehr so erreichbar. Also wir haben auch mehrere Faktenchecks, die sich darum drehen, ob die Erde nun rund ist oder eine Scheibe. Das ist jetzt ein plakatives Beispiel, aber es ist ja nicht ausgedacht. Oder ob unser Land eine GmbH ist oder vielleicht doch eigentlich ein Staat. Mit solchen Themen beschäftigen wir uns auch immer wieder und merken da natürlich auch an Zuschriften, die wir kriegen, dass Menschen tief in Verschwörungsmythen drin stecken und nicht erreichbar sind. Manchmal kriegen wir Widerspruch und können eigentlich nur immer wieder mit unserem Faktencheck antworten, weil wir gar keine anderen Argumente wüssten, als den Leuten die Zahlen und die Belege immer wieder zu schicken und merken, wir kommen da in der Debatte nicht weiter. Wir sehen aber, es ist anekdotische Evidenz, aber immerhin, wir sehen auch, dass Leute sich freuen über die Fakten. Entweder, weil es ihnen eine Grundlage bietet, mit Bekannten oder Familienmitgliedern über ein Thema zu diskutieren. Das kann man ja nicht jedem und jeder zumuten, diese Recherchen selber zu machen. Oder auch so ein einfacher Kommentar, ja, wusste ich nicht, da habe ich wohl zu schnell auf Teilen gedrückt, vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr, wenn sowas kommt, weil wir da merken, die Arbeit hat eine gewisse Wirkung. Wir selber machen keine Wirkungsforschung.
Über die Wirkung nochmal nachgefragt. Es gibt ja Studien, die sind meines Wissens nach jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube 2018, 2019. Mittlerweile wird sich das um ein deutliches noch nach oben potenziert haben, aber die Frage ist ja, wie schnell verbreiten sich Falschinformationen im Internet? Und das wurde damals noch an Twitter, so hieß es damals ja noch, getestet und da war die Zahl ungefähr 6 bis 10 Mal schneller als die Wahrheit. Ihr fangt also quasi einen Geist ein, der 6 bis 10 Mal schneller ist und der dann schon dort gespukt hat, wo ihr mit dem Faktencheck sozusagen nicht hinkommt.
Ja.
Wie empfindest du das? Wie bewertest du das?
Ja, du sagst, wir fangen ihn ein. Ich sag, wir können ihn nicht einfangen, diesen Geist. Also
jagt ihm hinterher. Permanent.
Genau, der ist natürlich längst aus der Flasche. Ich kenne auch keine neuere Studie als diese von 2018 tatsächlich auf Twitter. Gehe aber auch davon aus, dass sich das nicht geändert hat, eher noch verstärkt. Das hat natürlich mit der Logik der Algorithmen zu tun. Die Plattformen verdienen daran, dass die Leute Engagement zeigen, viel Zeit auf der Plattform verbringen, dass sie Inhalte kommentieren, teilen, liken, wie auch immer, mit wütenden Emojis reagieren. Deswegen sehen wir auch, dass Falschbehauptungen, egal ob es jetzt politische Desinformation ist oder in eine ganz andere Richtung geht, oft emotionalisieren sollen. Die sind mit vielen Ausrufezeichen und großen Buchstaben, die sind sehr schnell zu verstehen, einfach formuliert, simple Botschaften, manchmal mit trauriger Musik unterlegt oder irgendwie knallig gemacht. Und unsere Faktenchecks sind natürlich das Gegenteil. Wie ich gerade erzählt habe, die sind total sachlich. Das können auch echt trockene Gutachten sein, die vielleicht nicht so Spaß machen zu lesen. Aber so ist es nun mal mit den Fakten. Und in der Logik der Algorithmen haben wir da kaum eine Chance. Das ist wahr. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass Faktenchecks in diesem ganzen Vorgehen gegen Desinformation oder eher im Verteidigen der Fakten, um es mal positiv zu formulieren, nur ein Baustein sein können. Ich glaube, es ist ein wichtiger Baustein, weil wir durch diese Faktenchecks natürlich auch sehen, was ist an Falschbehauptungen unterwegs und wie kann ich es widerlegen, auf Grundlage welcher Quellen. Aber du fragst jetzt nicht, ich führe den Begriff einfach mal ein. Es gibt ja das sogenannte Pre-Bunking. Also das Faktenchecken nennen wir Debunking, nochmal so ein Fachbegriff, also das Entlarven von Falschbehauptungen. Das Pre-Bunking hat den Ansatz, so ein bisschen wie ein Impfen, natürlich auch ein klassisches Faktencheck-Thema, gegen Falschbehauptungen. Als Beispiel nehme ich mal eine Wahl. Immer vor Wahlen sehen wir Behauptungen wie, ihr müsst euren Stimmzettel unterschreiben. Wenn da oben eine Ecke fehlt, dann ist er nicht gültig. Solche Geschichten. Oder die Briefwahl ist sowieso nicht sicher, die Urnen werden alle geöffnet. Das haben wir schon bei ganz vielen Wahlen gesehen und haben vor der Bundestagswahl eine kleine Initiative gemacht, selber auf Social Media, genau auf solche Sachen hinzuweisen und zu sagen, das wird euch begegnen in nächster Zeit. Mhm. Haben wir schon oft gesehen. Wenn ihr es seht, ist Quatsch. Mhm. Müsst ihr gar nicht weiterleiten. Und so kann man Menschen darauf vorbereiten. Es gibt da auch eine gewisse Wirkungsforschung. Insgesamt muss in dem Bereich noch viel mehr geforscht werden, damit man die besten Methoden raussuchen kann. Aber dass Menschen so resilienter werden und weniger auf Falschbehauptungen reinfallen, weil sie einfach schon im Vorhinein wissen, wie die aussehen können, wie sie daherkommen, was bestimmte Warnzeichen sind. Und welche Gedanken sie sich dazu machen können und auch, wo sie nachschauen können, ob es stimmt oder nicht.
Meinst du, es lohnt bei jedem Thema? Also wir hatten ja das Thema Sonnenmilch, dann wenn sobald die Temperaturen über 18 Grad klettern, dass wir da auch ein Pre-Bunking machen oder wenn es eben wieder kälter wird, dass wir dann zum Thema Impfen oder Medikamente Ähnliches machen?
Naja, eigentlich kann man ja sagen, jede Ärztezeitung oder jede wissenschaftliche Veröffentlichung betreibt in einer gewissen Weise Pre-Bunking, in dem einfach Fakten schon mal dargelegt werden. Oder ja, im Schulunterricht wird nichts anderes gemacht, wenn Fakten unterrichtet werden, als ein gewisses Pre-Bunking. Weil dann eben eine Grundlage an Faktenwissen bei den Menschen da ist und sie hoffentlich leichter identifizieren können, wenn jemand mit dem Gegenteil daherkommt. Das mit der Sonnenmilch und den Sonnenbrillen hat uns jetzt im Sommer eher überrascht. Also das kannten wir so, den Trend haben wir nicht erwartet, deswegen hätten wir da auch nicht drauf vorbereitet. Was sich auf jeden Fall auch lohnt, sind so klassische Scams. Mhm. Falsche Gewinnspiele im Internet. Wir da, findet man auf unserer Seite auch, beschäftigen wir uns auch manchmal damit, nicht so viel, aber hin und wieder. Und dann schreiben wir zum Beispiel immer dazu, die müssen ein Impressum haben. Wenn ihr irgendwo seid und da ist kein Impressum zu sehen, dann stimmt was nicht. Könnte man auch als eine Art von Pre-Bunking oder Aufklärung verstehen. Ich glaube, so wissenschaftlich definiert ist dieser Begriff auch nicht.
Mm-hmm. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja. Grundsätzlich lohnt sich das zu jedem Thema, einfach eine solide Bildung in vielen Bereichen.
Du hattest gesagt, dass Social Media da ein bisschen die Spielregeln verändert hat, auch in der Art und Weise, wie wir Medien konsumieren. Ich möchte nochmal auf unseren Einspieler zurückgehen, den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang gehört haben. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, welche neuen technischen Möglichkeiten wir haben. Welche neuen Formen von Manipulation? Zum Beispiel diese Gewinnspielgeschichte, das ist jetzt so ein bisschen seit dem Internet ja auch, ne, da gibt es auch Handwerker-Scams oder so. Das sind ja so ein bisschen Betrugsmaschen, die immer wieder mal hochkommen.
Du würdest nicht glauben, wie viele da drauf reinfallen, egal wie lange es die schon gibt.
Ja, ist natürlich an der Stelle, glaube ich, in deinem Sinne natürlich kein Opfershaming, um Himmels Willen. Ne? Wir müssen natürlich dagegen irgendwie auch was machen. Und ich glaube, so eine Aufklärung und sowas Wichtiges, so was macht einen guten Service aus oder was macht eine gute Dienstleistung aus, ist da total wichtig. Jetzt aber auch mit Blick auf unseren Einspieler, welcher neuen Gefahren und Manipulation begegnet ihr aktuell?
Was wir gerade sehr viel sehen, ist sogenannter, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, AI-Slop. Hm. Also richtig schlecht gemachte AI-Falschbehauptungen. Ich benutze den Begriff Fake News ja nicht so gerne oder vielleicht auch einfach Fakes, die so unwahrscheinlich sind und so billig gemacht sind, dass mit ein bisschen Nachdenken eigentlich man kein Experte sein muss, um zu wissen, das kann nicht sein, das stimmt nicht, damit muss ich mich gar nicht weiter befassen. Ich stelle mir allerdings immer den User oder die Userin vor, so in der U-Bahn oder S-Bahn hier in Berlin, pro TikTok-Video, wie viel Zeit verbringst du da? 1,5 Sekunden vielleicht? Vielleicht 2? Und dann geht's weiter und ich frage mich da oft, was bleibt hängen? Also wenn ich da nur so durchscroll und ich sehe ganz kurz irgendwas mit einem reißerischen Claim dazu, geh weiter, denk gar nicht drüber nach, vielleicht bleibt doch was hängen. Also diesen AI-Müll auch im Falschbehauptungsbereich eigentlich leicht zu entlarven, zu debunken. Leute machen sich die Mühe nicht. Wir sehen, es gibt trotzdem Engagements, es gibt trotzdem Kommentare. Mhm. Irgendwie scheint das trotzdem eine Wirkung zu haben. Ganz beliebt, also es gibt zum Beispiel einen ganzen Account auf TikTok, der ist voller Videos, in denen Kanzler Friedrich Merz irgendwas Krudes behauptet. Da gibt's, wenn man auf den Account geht, sieht es irre aus, denn die Videos sehen eigentlich alle genau gleich aus. Jedes Mal ist es ein anderes Thema. In der Regel eins, das viele Leute betrifft. Führerschein ist so ein Beispiel. Und man denkt, wie kann das sein? Erstens, warum ist dieser Account noch online? Es ist offensichtlich alles falsch. Mhm. Aber auch, dass Leute das glauben, denn man sieht wirklich auf den ersten Blick, dass der Account nur Müll verbreitet.
Und da ist Satire auch ausgeschlossen?
Das ist keine Satire, nee. Das ist auch nicht witzig. Das, wir erklären manchmal auch Satire, leider. Witze erklären ist unangenehmes Besserwissertum. Mhm. Aber nicht nur Artikel wie aus dem Postillon werden manchmal von Leuten ernst genommen und kriegen wahnsinnige Wutreaktionen. Sondern auch andere satirische Beiträge werden aus dem Zusammenhang gerissen oder ohne den Hinweis auf Satire, den sie vielleicht mal hatten, verbreitet. Und wenn wir sehen, sehr viele Menschen merken nicht, dass es Satire ist, dass es eigentlich mal witzig gemeint war und es entspinnt sich da eine heftige Debatte drum, dann erklären wir manchmal auch Satire. Mhm. Ist aber nicht unsere Lieblingsbeschäftigung.
Ja, verstehe ich. Aber auch das ist wahnsinnig interessant, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen die Desinformationsform mit der ungefährlichsten Absicht, nämlich jetzt platt gesagt vielleicht einfach Entertainment, ne? Und selbst da müsst ihr aktiv werden, weil es so nah an der Realität ist und dieser Kontext nicht erkannt wird.
Würde ich dann auch gar nicht als Desinformation einordnen, wenn es Satire ist. Denn eine manipulative Absicht, wenn jemand das wirklich als Satire meint, würde ich da jetzt in der Regel nicht unterstellen. Mag Unterschiede geben. Es wird dann eben dadurch, dass es ernst genommen wird, ändert sich plötzlich der Kontext, in dem es verbreitet und diskutiert wird. Und dann kann es zu so einer sehr polarisierten, überhaupt nicht mehr auf Lösungen ausgerichteten Debatte beitragen. Hm. Und unser Interesse ist natürlich, dass die Menschen irgendwie miteinander im Gespräch bleiben können, weil sie auf Basis einer gemeinsamen Faktengrundlage diskutieren.
Ich erinnere mich, es gibt einen Account, der die Satire macht von der Tagesschau, vom Instagram-Account. Der heißt jetzt ähnlich, der Name ist aber ein bisschen verrucht, deswegen sage ich den jetzt nicht. Aber es ist witzig, wenn die Leute dann eine echte Meldung auf Tagesschau sehen, dass sie dann fragen, ob es dieser Satire-Account ist erstmal. Also sie müssen auch zweimal hingucken, um festzustellen, was ist jetzt hier eine solide Quelle sozusagen oder was ist vielleicht nur in Anführungszeichen Comedy.
Das ist, glaube ich, eine Wirkung, die diese Schwemme an KI-Bildern und Videos natürlich auch hat. Also auch bei echten Tiervideos oder so denke ich dann, das ist so süß, das ist bestimmt aus der Maschine gemacht, das ist doch kein echtes Katzenbaby. Klar, das ist noch eine relativ neue Entwicklung. Es gibt schon mit Initiativen von den unter anderem Medien wie die Content Authenticity Initiative den Versuch, gar nicht mehr AI-Content zu labeln, sondern im Gegenteil mit so einer Art, ich nenne es mal unwissenschaftlich so Wasserzeichen, zu beweisen, dass irgendwas ein echtes Foto ist oder ein echtes Video. Also, dass die Beweislast umgekehrt ist und gar nicht mehr was als KI gekennzeichnet wird, sondern wenn es ein echtes Bild ist, dann kann ich das beweisen. Ist eigentlich irre, weil man dann automatisch davon ausgeht, alles andere ist potenziell fake.
Hm. Was mich noch interessiert, wenn wir mal über Algorithmen reden, das hattest du als Stichwort vorhin gesagt, ne? Welche Rolle spielen denn die Tech-Konzerne bei dieser Geschichte, ne? Wenn die eben diese KI-Inhalte auch mit an die Leute verbreiten und ausspielen, es gibt Interaktionen und Co. Zur Erinnerung, Faktenchecks haben ja Anfang des Jahres eben diese politische Aufladung bekommen, weil sie eben auch in Amerika dann plötzlich abgestellt wurden oder eben sich von einem bekannten Kurs abgewendet worden ist. Es gibt dieses berühmte Video von Mark Zuckerberg, wo er das tut. Und ich glaube, vor ein paar Wochen hat auch YouTube getitelt, dass sie während der Pandemie abgestellte Accounts, die für Missinformationen, Desinformationen runtergenommen wurden, wieder raufnehmen möchten.
Second Chance, ja.
Ja. Wie bewertest du das? Wie ist denn eure Zusammenarbeit mit diesen Plattformen?
Wir kooperieren direkt mit Meta und TikTok als Plattformen. Wir haben auch ein Projekt mit der Google News Initiative, das mal als Disclaimer. Mhm. Andere Plattformen kooperieren nicht mit uns. Das ist natürlich auch erstmal deren Entscheidung. Es gibt EU-Regulierung, die sich mit dem Thema Desinformation beschäftigt, die schon vorsieht, dass die Plattformen was unternehmen gegen dieses Thema. Sie haben natürlich Freiheiten, wie sie das machen wollen. Und oft wird ja dann so ein Gegensatz aufgemacht zwischen Meinungsfreiheit und Äußerungsfreiheit und Faktencheck. Das Programm von Meta ist, also Facebook vor allem, aber auch Instagram, ist so aufgesetzt, dass die Inhalte, wenn sie nicht gegen irgendwelche Gesetze oder Richtlinien verstoßen, online bleiben. Und die setzen auf das sogenannte Labeling. Das heißt, das kommt dann, wenn ein Faktencheck zu einem bestimmten Posting veröffentlicht worden ist, kommt so ein Label dran, das sagt, hey, pass mal auf, Faktencheck-Organisationen haben hier was geprüft und haben was anzumerken, was auch immer das dann ist. Ist falsch oder ist teilweise falsch oder hier fehlt wichtiger Kontext. Mhm. Und mit Zensur hat das ja eigentlich nichts zu tun, denn die Dinge bleiben ja da. Es wird aber Kontext hinzugefügt, so dass eben jemand sich eine informierte Meinung auf Basis von Fakten bilden kann oder auch nicht. Das liegt natürlich dann, hat jeder selbst in der Hand, ob er jetzt den Faktencheck dazu lesen möchte oder nicht. Also Faktenchecks sind keine Zensur, sondern sind Widerspruch und den darf es ja nun mal auch geben, wenn ein Faktencheck sagt, diese Behauptung stimmt aber nicht.
Ja, im besten Falle ja. Ich stimme dir auch zu, aber ich möchte jetzt einmal ein bisschen Devil's Advocate sein. Es gab ja auch das berühmte Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump, wo er aufgrund der Fülle von Falschbehauptungen ja auch öfter einen Faktencheck haben musste. Und, also sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Ja. Und er sich dann aber darüber ärgerte, dass er so oft gefaktcheckt wurde. Und das dann eben so sah, wenn wir jetzt dieses Label haben mit diese Inhalte könnten kritische Informationen oder falsche Informationen enthalten, dann würde der Influencer, der das verbreitet vielleicht, um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen, vielleicht sagen, ja, das schadet der Monetarisierung meines Inhalts, das kostet mich Geld, das ist eine Zensur. Also nochmal auf diesen Vorwurf zurückzukommen, dieser Begriff Faktencheck ist politisch aufgeladen und Menschen, die sich dem ausgesetzt fühlen, fühlen sich zensiert.
Gut, so ein Gefühl ist erstmal Meinung und eine Meinung können wir keinem Faktencheck unterziehen. Ich stehe auf dem Standpunkt, es ist nicht verboten, die Unwahrheit zu sagen, innerhalb gewisser Grenzen. Wenn ich jetzt mal von der deutschen Gesetzgebung ausgehe, man darf lügen. Man hat aber keinen Anspruch darauf, dass niemand widerspricht. Und was die Algorithmen, wir haben gerade schon drüber gesprochen, was die eben oft machen, ist diesen Falschbehauptungen oder den Menschen, die Falschbehauptungen verbreiten, auch noch ein digitales Megafon in die Hand zu drücken und zu sagen, ja, deine Falschbehauptung sollst du hier bitte über den ganzen Marktplatz, durch die ganze Stadt, durchs ganze Land brüllen dürfen, viel lauter als Leute, die Fakten verbreiten. Und dass es darauf auch ein Recht gibt, das würde ich jetzt mal bestreiten.
Du hattest das jetzt auch ein bisschen angedeutet, was dann die Lösung ist. Ne? Faktencheck, um gegen diese Flut von Desinformationen ein bisschen ankämpfen zu können, ist eine Variante. Du hattest aber auch Schulbildung mit reingenommen, Pre-Bunking mit reingenommen. Wie versteht ihr euch selbst? Seid ihr Teil eines Maßnahmenkatalogs, um irgendwie was gegen die Situation zu tun? Und was braucht es zum Beispiel noch, um das besser zu managen noch?
Also unsere Aufgabe als dpa insgesamt ist, Menschen faktenbasiert zu informieren. Und dazu gehört alles, was wir so machen. Dazu gehören auch die Faktenchecks, die wir schreiben und veröffentlichen. Wir sind in verschiedenen Projekten auch im Bereich Aufklärung, Pre-Bunking, Medienkompetenz wird das ja auch oft genannt, oder Informationskompetenz unterwegs. Das richtet sich vor allem an junge Menschen bisher, aber nicht nur. Ich glaube, der Bedarf ist überall da. Ich sehe das als so einen Dreieck. Da ist einerseits ist die Gesellschaft, die möglichst medienkompetent, informationskompetent, wie immer man das nennen möchte, sein muss heutzutage, da eben jeder über soziale Netzwerke ganz unmittelbar und in einem wahnsinnig schnellen Tempo und aus allen möglichen Quellen, die wir nicht immer einordnen können, Informationen oder auch Falschinformationen direkt auf sein Handy und damit in den Kopf bekommt. Also ein Bewusstsein dafür, dass da auch Falsches dabei sein kann und was vielleicht Warnsignale sind und wie ein Algorithmus funktioniert und warum ich was anderes sehe als mein Sitznachbar in der U-Bahn in meinem Feed. Das braucht, glaube ich, heutzutage jeder und jede, und zwar in jeder Altersklasse. Dann haben wir die Plattformen, die da auf jeden Fall Verantwortung tragen, in meinen Augen, auch aus gesetzlicher Sicht, aber sie machen ja auch sehr, sehr viel Geld damit. Die Umsätze und Gewinne kann man öffentlich lesen. Also die verdienen ein wahnsinniges Geld mit eben diesem Engagement. Und du hast es vorhin gesagt, Falschbehauptungen erzielen ein großes Engagement. Das heißt, da ist auch ein Geschäftsmodell hinter für Einzelne und für Plattformen. Deswegen haben die eine große Verantwortung. Und dann ist natürlich die Politik noch als Akteur da, die Regulierung veranlassen kann, veranlasst und Medienbildung, Medienkompetenz mit ermöglichen kann, ob in der Schule oder außerhalb der Schule.
Also ein gemeinsames Streben. Außerhalb der Schule wichtiger Punkt, weil wenn wir jetzt natürlich an KI denken, was man vor 3 Jahren vielleicht gelernt hat, ist dann heute wieder obsolet durch neue Tools, durch neue Subscription Models von irgendwelchen videogenerativen Möglichkeiten. Also das muss dann auch noch tiefer in die Gesellschaft reingehen.
Absolut, und es ist ja auch irre anstrengend, sich da immer auf den neuesten Stand zu halten. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht notwendig, immer alle Tools zu kennen, sondern so ein grundsätzliches Wissen, Dinge, die ich sehe, die ich lese, die können echt aussehen, müssen aber nicht echt sein, ohne dabei dafür zu sorgen, dass Leute überhaupt nichts mehr glauben und sagen, Fakten gibt's ja eigentlich heutzutage nicht mehr. Wer kann schon wissen, was falsch und richtig ist in so einer Welt? Das wäre auch wieder gefährlich, wenn da so ein Nihilismus entsteht und ich sage, es ist mir egal, was Fakten sind, weil ich es nicht wissen kann, dann muss ich mich auch nicht damit beschäftigen. Wäre auch wieder nicht gut. Aber es gibt von Bernhard Pörksen die redaktionelle Gesellschaft, den Begriff mag ich ganz gerne, ist ziemlich anspruchsvoll für Einzelne, gerade in Zeiten von Social Media, wo man eben nicht einzelne Artikel mal liest und sich Gedanken drüber macht, sondern wirklich im Sekundentakt diesen Content um die Ohren gehauen bekommt. Und trotzdem werden wir nicht drum rumkommen. Gleichzeitig finde ich nicht, dass bei den Userinnen und Usern die einzige Verantwortung liegen darf, sondern die anderen Akteure, die ich eben genannt habe, und auch der Journalismus müssen helfen.
Vorletzte Frage, weil du hast eben gesagt, irre anstrengend und Nihilismus. Ne? Jetzt setzt ihr euch täglich dafür ein, so ein bisschen den absurdesten, aber auch vielleicht mitunter den gefährlichsten Desinformationsraum zu entkräften und mit Fakten zu begegnen. Wenn ich fragen darf, was macht das mit euch?
Darüber tauschen wir uns auch immer wieder aus im Team. Ich glaube, ganz viele Menschen, die sich viel mit Nachrichten beschäftigen, merken, dass das bedrückend sein kann, dass einen das in den Schlaf verfolgen kann. Das gilt natürlich für Leute, die professionell Falschbehauptungen im Netz suchen und entlarven, umso mehr. Wir sehen nicht nur diesen Müll, wir sehen natürlich auch wirklich schlimme Bilder. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich das Team zum Beispiel ausführlich mit Bucha beschäftigt, den Vorort in Kiew, in dem es furchtbare Massaker gab und dann die Behauptung der russischen Regierung, das stimme alles nicht. Auch sowas machen wir und prüfen Bilder, prüfen Videos, die bei uns reinkommen, ob dort wirklich zu sehen ist, was behauptet wird, ob die Aufnahmen wirklich neu sind, mit teilweise detektivischen Methoden, Geolocation, Chronolocation nennen wir das, führt jetzt zu weit. Aber ja, das macht was mit einem. Wir müssen aufpassen, nicht zynisch zu werden. Die Gefahr besteht schon, wenn man sich die ganze Zeit mit sowas beschäftigt. Gleichzeitig dürfen wir es auch nicht zu nah an uns ranlassen und müssen, das gilt aber, glaube ich, im Journalismus insgesamt, persönliche Grenzen ziehen, wo es nicht anders geht. Es gibt so Tricks, wenn es um grausames Bildmaterial geht, einen Teil des Bildschirms abzudecken, sodass man gar nicht alles sieht und dass das Gehirn deutlicher macht, das ist nur ein Bild und das nicht so als Wirklichkeit wahrnimmt. Oder den Ton auszustellen bei Videos, wenn ich mich nur mit den Bildern beschäftige. Oder es schwarz-weiß ablaufen zu lassen, um so eine Distanz herzustellen zwischen mir und den Bildern. Es hilft, drüber zu sprechen, sich auszutauschen, mal Pausen zu machen. Und Humor hilft auch.
Okay, ja, Wahnsinn. Also da, die User, die das ja so wahrnehmen, müssen sich ja gar nicht in diesem tiefen Maße damit beschäftigen wie ihr, die ja wirklich auch dafür einsteht, dass man guckt, ob das wirklich wahr ist. Also es geht ja nicht nur darum, was zu widerlegen, sondern eben auch Wahrheit wirklich zu prüfen, da wo sie ist. Ne? Okay, letzte Frage. Wir sind leider dann ein bisschen am Ende unserer Zeit. Ich würde einmal nochmal fragen wollen, wenn du jetzt guckst, was hat sich in den letzten Jahren verändert? Wie ist dein Blick in die Zukunft? Worauf müssen wir uns einstellen, nicht nur im Journalismus, sondern auch in der Gesellschaft generell?
Ich fürchte erstmal, dass die Polarisierung und das Einteilen in kleine, wir nennen das ja gern Filterbubbles, ich weiß nicht, ob der Begriff so richtig gut ist, aber das Einteilen in verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, die eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung von ihrer Umgebung, von der Wirklichkeit haben und deswegen kaum miteinander sprechen können, dass das noch weiter zunimmt, auch in Deutschland. Wir können in andere Länder gucken und sehen da, wohin die Reise gehen kann. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns so viel mit den Themen beschäftigen, aber im Moment ist das eher meine pessimistische Einstellung. Was die Entwicklung von KI und KI-Fakes angeht, haben wir schon in den letzten Monaten und Jahren so eine rasante Entwicklung gesehen. Manchmal liest man noch die Tipps, zählt mal die Finger oder schaut, ob der Ohrring richtig am Ohr sitzt. Das ist ja eigentlich bei gut gemachten Dingen längst vorbei. Da wird es noch wichtiger sein, vielleicht dann hin und wieder mal zu beweisen, das hier ist ein echtes Pressefoto. Das hat jemand, der wirklich vor Ort war oder die wirklich vor Ort war, mit einer Kamera aufgenommen und als Augenzeugin dokumentiert. Damit Bilder weiter die Wirkung entfalten können und unsere Gesellschaft nicht abhärtet, weil man erstmal davon ausgeht, ja, könnte ja auch alles falsch sein. Die Medien stecken ohnehin in der Vertrauenskrise. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir, meine ich jetzt die Medien, damit, dass wir alles dran setzen, mit Transparenz und mit guter Arbeit Vertrauen zurückzugewinnen und zu erhalten, wo es noch da ist, um die Menschen, so vorhin als unsere eine Art Mission genannt, Menschen weiter zu informieren auf Basis von Fakten, um diese Gesprächsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen. Anders wird es nicht gehen.
Also ich würde das jetzt einfach mal mit als Appell nehmen, dass man immer noch Dinge bewegen und verändern kann. Vielen, vielen Dank, Theresa, dass du da warst. Lieben Gruß auch an das ganze Team, was vielleicht nochmal reinhört in deine Schilderung und vielleicht dich nochmal den Faktencheck überzieht, ob das alles wahr ist, was du sagst.
Ja, ich kann mich sehr drauf gefasst machen.
da hört die Pflicht nicht auf, nehme ich an. Ich danke dir sehr für deinen Besuch. Wir hören uns hier demnächst weiter mit einer nächsten Folge, wo wir noch tiefer in das Thema Desinformation reingehen und von einer anderen Seite bewerten. Bis dahin. Nochmal vielen Dank, Theresa, und bis bald.
Sehr gern. Tschüss.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.